Der sechste Sinn. Der paranormale Call-in-Podcast mit Gerrit Quandt. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß mit der aktuellen Episode. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 43. Episode Der sechste Sinn. Mein Name ist Gerrit, das ist das Original und hier ist meine nächste Anruferin Sophie. Hallo Sophie, wie geht es dir?
Hi, mir geht's ganz gut gerade.
Das ist schon mal gut zu hören. Über was wollen wir beiden heute Abend sprechen?
Zum einen sind das so Erlebnisse, die ich in Bezug auf Geistererscheinungen hatte und zum anderen auch so eine Feinfühligkeit, die ich irgendwie dahingehend habe.
Wie passend, das ist ja genau das Thema von diesem Podcast.
Ja, super, oder?
als wäre es abgesprochen gewesen. Aber was nicht abgesprochen, genau, was nicht abgesprochen ist, ist das, was du jetzt gleich erzählen wirst. Dementsprechend bitte ich dich einfach, fang einfach mal an, ja, so von deinen Erlebnissen, von deinen Erfahrungen zu berichten. Ich lausche dem derweilen und steige dann zu gegebener Minute wieder ein.
Okay. Also das heftigste Erlebnis, was ich bis jetzt irgendwie hatte, was bei mir extrem einprägsam war, das war so 2011. Da bin ich mit meinem damaligen Partner in ein Schlosshotel gefahren. Und weil ich halt sowieso so ein bisschen feinfühlig bin, was das angeht, und mich schon damals so mit den Themen Geistern, Dämonen und Übernatürliches beschäftigt habe, habe ich natürlich nachgelesen vorher im Internet, so ja, ist das Schloss geisterfrei? Das war mir auf jeden Fall sehr wichtig, bevor wir abfahren. Weil ich dachte, so, nee, da habe ich jetzt im Urlaub keinen Bock drauf. Dann habe ich festgestellt, okay, es sind keine Geister da, zumindest sagt das Internet nein, okay, wir können fahren. Und dann kamen wir im Hotel an und dann sagte die Rezeptionistin, wir haben ja so einen super, super günstig Preis, dafür kommen Sie quasi nicht direkt im Schloss unter, sondern im Nebengebäude. Das war halt direkt neben dem Schloss, nicht so schick, aber gehörte irgendwie dazu.
Altes Gebäude oder war das so ein neuer Anbau gewesen?
Das war ein altes Gebäude.
Okay, also es war ein zusammenhängender Komplex, aber jetzt nicht irgendwie, manchmal macht man das ja so, ne, dass man dann denkt, so, oh, hier tolles, altes Hotel und dann sind daneben irgendwelche Container aufgebaut worden, wo dann halt noch zusätzliche Schlafmöglichkeiten waren. Aber das ist alles ein Guss gewesen quasi.
Genau, also es war kein Einguss, aber es war quasi ein Gebäude, was genauso alt war und dazu gehörte.
Alles
zu klar. Diesem Schlosskomplex irgendwie. Und wir haben das Zimmer bezogen. Wir waren, glaube ich, auch nur 3 oder 4 Tage da. Und so ab dem ersten Tag habe ich mich da unwohl gefühlt. Ich habe mich beobachtet gefühlt, ich habe schlecht geschlafen. Und war halt immer froh, wenn wir einfach nur für die Nacht da waren und dann den Rest des Tages uns irgendwie beschäftigt haben außerhalb. Und in der letzten Nacht war es dann so, dass ich auf einmal wach geworden bin, weil ich mich beobachtet gefühlt habe. Und dann habe ich ans Ende des Bettes geschaut und habe dann da eine schattenhafte Gestalt gesehen. Und die sah halt aus wie jemand, der so eine schwarze oder dunkle Mönchskutte trägt. Und dann dachte ich mir erst so, ja, okay, komm, Schlafparalyse, sonst irgendwas bildest du dir ein, ist vielleicht der Vorhang. Und habe das Licht angemacht. Und also Nachttischlampe, die neben mir war. Und dann stand die Gestalt immer noch da. Also ich habe kein Gesicht gesehen oder so, weil die Kutte ins Gesicht gezogen war quasi. Und habe dann natürlich richtig Panik geschoben und habe meinen damaligen Partner wachgerüttelt und war so, hey, komm, wach auf, du musst aufwachen. Und der wachte dann auch auf, hat die Figur auch gesehen, hat sich erschrocken und so 2 Sekunden später war sie dann weg.
Krass. Das ist wirklich, das kann sich nicht sagen, das ist krass, weil du genau nicht alleine halt diese ja, Gestalt gesehen hast, sondern dass da auch dein Partner, auch wenn du ihn gerade aus dem Schlaf gerissen hast, sich ja mit einer Reaktion darauf erschrocken hat, dann ja, wird's interessant, wie man immer so schön sagt, ne?
Genau, und ja, ich habe, also ich, wie gesagt, weil ich mich ja mit dem Thema beschäftige, war ja erst mein Gedanke so Schlafparalyse oder sonst irgendwas. Aber da er das halt auch gesehen hatte, konnten wir beide das dann halt für uns ausschließen. Und natürlich auch konnten wir irgendwie einen anderen Menschen ausschließen, weil so schnell wie das weg war, hätte kein Mensch wegrennen können, so nach dem Motto, das war wie mit einem Fingerschnipp, plötzlich war es weg.
Ja.
Und ja, mein damaliger Partner. Mein damaliger Partner, der hat das relativ gut weggesteckt. Ich glaube, für ihn war das vielleicht noch so ein Halbschlafmoment. Hat sich dann wieder umgedreht und weitergeschlafen. Ich konnte das nicht. Ich habe dann die ganze restliche Nacht den Fernseher laufen lassen und war froh, als wir dann abreisen konnten.
Weißt du, was ich spannend daran finde? Du bist ja, sag ich jetzt mal, relativ vorgeprägt oder zumindest mit einer Vorgeschichte halt ja da reingegangen und hast dich auch schon vorher beschäftigt, so, ja, vielleicht ist da ja was, so ein altes Gebäude, alte Mauern, ne? Hast genau. Auch gerade schon in einem kleinen Nebensatz erwähnt, ja, ich habe auch eine Fühligkeit oder eine Sensibilität, irgendwas schwingt da bei dir schon immer mit, dass du da auch Sachen empfängst von mir aus. Aber jetzt in dieser Nacht zum Beispiel, in der letzten Nacht, wo ihr da in diesem Hotel genächtigt habt, wäre es ja doch durchaus plausibel gewesen, wenn es dir halt erschienen wäre. Aber dein Freund zu der Zeit hat sich ja auch hat es auch gesehen. Ja? Und da wird es dann, also man könnte ja so die These aufstellen, dass man sagt, ja, nur Leute können halt solche Entitäten sehen, die sich da offenbaren, die halt da eine A dafür haben. Aber offensichtlich ist dein Freund ja im weitesten Sinne nicht dort vorgeprägt gewesen, aber der hat es auch gesehen. Und ihr seid zu zweit in dieser Situation. Da wird es richtig, richtig, richtig interessant. Das heißt, da muss ja ein bisschen mehr dahinter stecken, hinter diesem Schloss und vor allen Dingen auch vielleicht hinter dieser Gestalt, die ihr dort beobachtet habt.
Genau, also mein damaliger Partner, der war offen dem gegenüber, so weil er auch familiär einige Geschichten gehört hatte oder Erlebnisse von Verwandten, die extrem rational sind, also wirklich extrem rational, die uns beiden was erzählt haben, wo wir da saßen, okay, krass, dass dieser Mensch uns das jetzt erzählt, der so rational ist, dass er das erlebt hat, heftig. So, da muss was dran sein, so, ne? Und wir sind dann halt zur Rezeption gegangen am nächsten Tag. Also wir mussten ja dann noch abreisen dann an dem Tag, nicht am nächsten Tag.
Ja, genau.
Und ich war dann halt aber so aufgebracht innerlich noch, dass ich halt gesagt habe, so ja, oder gefragt habe, was war das denn oder was ist das denn für ein Gebäude gewesen damals? Wofür wurde das denn verwendet? Und dann meinte sie zu mir, die Rezeptionistin, das war früher für die Mönche gedacht. Da wurden die Mönche untergebracht. Und da ist uns beiden die Kinder. Genau, da sind uns beiden die Kinder runtergefallen. Wir haben uns angeguckt und wir so, okay, gut, dass wir abreisen. Wir fahren hier nie wieder hin.
Ey, wie krass, ich versuche mir das gerade irgendwie vorzustellen, was das für einen Impact wohl gehabt haben muss, ne?
Ja,
diese Mönchsgestalt, du hast gesagt, so die so eine Mütze, so eine Kuppe, so eine Kutte halt übers Gesicht gezogen. Du hast ja sogar das Licht angemacht. Das heißt, es war im weitesten Sinne erleuchtet, dieser Raum. Kannst du sie beschreiben? Also war sie im Prinzip so halb transparent oder war sie doch sehr, sehr plastisch, dass man gar nicht durchschauen konnte? So, kannst du also das noch irgendwie so ein bisschen?
Die war tatsächlich manifest. Also es war halt, ich habe halt den Stoff erkannt, das war halt schwarzer Stoff und er hatte halt auch so eine typische Kordel um den Bauchbereich und die Arme hingen runter, da haben aber dann keine Hände oder so rausgeguckt. Und die Kutte war halt so weit ins Gesicht gezogen, dass man halt auch, also es war einfach nur ein schwarzes Loch quasi, dass man jetzt keine Gesichtszüge oder sowas erkennen konnte.
Stillstehend oder in einer Art Bewegung oder in einer, ja?
Also war stillstehend, da stand halt so richtig am Bettende an der, quasi ich lag auf der rechten Seite und am Bettende der rechten Seite an der Ecke stand der quasi und hat so auf uns beide drauf, also nicht richtig drauf geschaut, aber so schräg übers Bett quasi mit dem Kopf.
Und du bist ja auch wach geworden, weil du das Gefühl hattest, wir werden beobachtet oder ich fühle mich beobachtet, ne?
Ja, genau.
Uhrzeit, ungefähr noch die Uhrzeit im Hinterkopf?
Ich glaube, ich hatte auf die Uhr geschaut und es ist irgendwie 2.45 Uhr oder so, also so um den Dreh zwischen 2 und 3.
Ja, das ist die perfekte Uhrzeit, genau für solche Sichtungen. Eieieiei. Also, sagt man ja so, ne? Irgendwie so zwischen 2 und 3, das ist dann so die diese wahre Geisterstunde halt. Puh. Ja, ich glaube, also da hat man erstmal mit zu arbeiten. Ne? Habt ihr da wahrscheinlich auf der Rückreise nochmal ein bisschen drüber gesprochen, über das, was da passiert ist in der Nacht? Oder war das dann so von deinem Freund aus, so, naja, okay, das war jetzt weird, aber brauchen wir nicht weiter drüber sprechen?
Also ich hatte da schon extrem Gesprächsbedarf. Wir haben uns da auch viel drüber unterhalten, eben auch im Zusammenhang mit dem, was der Verwandte von meinem Ex uns damals erzählt hatte, dass wir halt gesagt haben, okay, wenn ihm sowas passiert ist, dann kann sowas uns ja auch passieren. Also es ist gar nicht mal so abwegig. Und ich hatte mich dann danach halt noch so ein bisschen in verschiedensten Foren belesen, was anderen Menschen so passiert ist. Und jetzt mit den Jahren habe ich mich halt mit mehreren Leuten ausgetauscht, denen in Anführungszeichen komische Dinge passiert sind, dass ich da mittlerweile davon ausgehe, ja, sowas gibt's halt, ne? Und deswegen höre ich halt auch so Podcasts wie deinen, weil ich da mittlerweile fest dran glaube.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal, also gerade das Format hier ist halt ein bisschen, ist halt nach wie vor, so wie jetzt mit uns beiden halt auch, die Leute, die hier anrufen oder mit denen ich dann halt in Kontakt stehe und diese Episoden halt aufnehme, ich lege ja hier keinem was in den Mund. Ne? Also ihr erzählt ja nun mal halt das, was euch widerfahren ist. Ne? Und klar, jetzt das muss man da immer so seine Lehren rausziehen aus den Gesprächen, die wir so führen. Aber ja, es ist unwahrscheinlich, dass halt, guck mal, wir machen jetzt gerade die 43. Episode. Es ist meines Erachtens unwahrscheinlich, dass so viele Menschen dergleichen passiert ist. Also irgendwas muss ja dahinter stecken halt. Ne? Das ist passiert nicht alltäglich und irgendwas ist da wohl mehr dahinter. Ne?
Ja, und ich habe selber in die Richtung Psychologie studiert. Ich arbeite jetzt im psychiatrischen Bereich, mache noch die therapeutische Ausbildung. Also ich weiß viel über den menschlichen Geist, die menschliche Psyche und bin halt auch eher ein wissenschaftlicher Mensch. Und es gibt halt nicht umsonst, gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg das Parapsychologische Institut, die ja auch, also ich glaube mittlerweile werden die nicht mehr gefördert staatlich, ich glaube seit Corona nicht mehr, aber die davor halt auch staatlich gefördert wurden, um sowas zu untersuchen. Und ja, die haben in, glaube ich, 95% der Fälle festgestellt, kann man irgendwie durch Physik, Chemie, whatever erklären. Aber es gibt halt auch diese 5% der Fälle, die man nicht erklären kann.
Ja, durchaus. Ne? Und ich glaube sogar, selbst wenn man später Mechanismen oder Verbindungen halt ziehen kann, so ja, das passierte des und deswegen, der Ursprung, das finde ich immer, was war der Auslöser gewesen? Und im Prinzip, ja, vielleicht ist da eine Entität, die irgendwo so den ersten Dominostein antippt, quasi, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt und der Rest passiert dann einfach von alleine, ne?
Eben, ja. Und gerade was halt auch so meine Feinfühligkeit angeht, das kann man sich nicht erklären, außer man glaubt vielleicht an verschiedene Dimensionen oder dass, keine Ahnung, Zeit nicht linear, sondern sich immer wieder wiederholt oder nebeneinander herläuft, dann könnte man sich das noch erklären. Aber sonst könnte man sich auch meine Feinfühligkeit rein rational absolut nicht erklären.
Gutes Stichwort. Wenn du magst, erzähl ruhig weiter.
Ja, also ich habe manchmal so hellseherische Träume, nenne ich es jetzt mal. Also ich habe das schon im Kindesalter gemerkt, dass ich Alltagssituationen geträumt habe und keine Ahnung, ein paar Monate später sind die dann genauso eingetreten und dann saß ich da und hatte ein Déjà-vu. Und ja, Déjà-vus sind ja mittlerweile gut erforscht, aber nun kam es zu einem Vorfall oder zu mehreren Vorfällen, die man halt nicht erklären kann von meinen Déjà-vus her. Und zwar, der erste war 2013, da habe ich mein FSJ gemacht oder habe gerade angefangen, das sollte in einem Kinderheim sein. Und habe kurz bevor das losging geträumt, dass ich durch ein großes, altes Backsteingebäude laufe, dass es so sommerlich, fast sommerlich ist und ja, die Steine quasi kühlen und dass ich da durchlaufe und weiß, ich arbeite da. Ich arbeite in diesem Ort. Und dann bin ich wach geworden und habe meinem damaligen Partner, was übrigens immer noch der gleiche war wie mit der Geistererfahrung, gesagt, so, hey, was habe ich denn da für einen Müll geträumt? So, ich fange doch jetzt in einem Kinderheim an. Warum sollte ich denn jemals in einem Hort arbeiten? Was ist das denn für ein Schwachsinn? So. Und da hatte ich auch das Bedürfnis, ihm das zu erzählen, weil mich das so irritiert hat in diesem Moment. Und ja, ich habe dann 3 Monate in diesem Kinderheim gearbeitet und bin dann aber aus privaten Gründen habe ich das dann abgebrochen, weil das Kinderheim war so 70 Kilometer von meiner Heimatstadt weg und ja, ich wollte halt wieder einen Platz aus diesen privaten Gründen in meiner Heimatstadt haben, um für meine Familie da zu sein. Ja. Und dann war zunächst erst ein Platz im Kindergarten frei. Dann habe ich 1 Monat im Kindergarten gearbeitet und dann habe ich in einem Hort angefangen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich diesen Traum komplett vergessen. Komplett.
Ja, ja, klar, weil es sind ja, wie du schon sagst, musst du dich neu umorientieren oder hast dich nochmal ein bisschen neu sortiert, was denn so die berufliche Situation angeht. Das ist natürlich ja längst vergessen, was du da geträumt hast, ne?
Ja, und es war halt auch reiner Zufall, dass ich da gelandet bin, weil ich halt, es war quasi die einzig freie FSJ-Stelle in unserer Stadt, die es gab. So, die musste ich halt annehmen.
Ja.
Und dann bin ich, im Mai war das, glaube ich, eben durch das Gebäude gelaufen, was ein altes Backsteingebäude ist und hatte ein Déjà-vu und habe mich wieder an diesen Traum erinnert. Und mir ist echt die Kinnlade auch wieder runtergefallen und ich dachte so, what the hell? Wie geht das?
So, und jetzt könnte man ja, ne, manchmal hat man das mit diesen Déjà-vus und denkt man sich so, ja, okay, es muss irgendwie, läuft hier gerade was verkehrt. Aber du hast ja noch die Referenz, weil du das ja deinem Ex-Freund auch noch gesagt hast. Und daran erinnert man sich ja nochmal, ne? Dass man ja weiß, oh, ich habe das ja nicht jetzt, das ist jetzt nicht gerade so als Déjà-vu so, ja, irgendwie fühlt sich gerade so das so abgespeichert an. Nein, ich weiß, ich bin ja sogar danach nochmal auf meinen Freund zugegangen und habe gesagt, ey, ich habe einen Quatsch geträumt. Das ist doch totaler Blödsinn. Ich fange doch jetzt nicht in so einem Hort oder beziehungsweise in so einem, ich bin doch hier im Kindergarten angestellt, ne?
Genau, und ich habe ihm dann damals, glaube ich, eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, so, hey, erinnerst du dich noch, was ich letztes Jahr im September geträumt habe, wo ich dir erzählt hatte von, ne, mit dem Backsteingebäude? Und er so, ja. Fuck, du hast recht. Wie verrückt ist das denn bitte? Und dann habe ich
auf jeden Fall.
Ja, ich habe es dann doch versucht, mir irgendwie anderweitig rational zu erklären, habe gegoogelt, ob es Bilder von diesem Gebäude online gibt. Ne, das von ja. Dass ich Online-Fotos gesehen hätte, gibt es nicht. Dann habe ich gesagt, okay, habe meine Eltern gefragt, so, ne, weil es ja ein Hort ist, vielleicht bei uns in der Stadt gibt es immer so sommerübergreifende Angebote, dass man vielleicht auch mal in einem anderen Hort war als Kind. Ne? Ich so, Mutti, war ich jemals in diesem Hort? Meine Mutter so, nein, du warst immer in dem, da hier bei uns im Dorf und nirgendwo anders, Punkt, fertig, aus. Du warst dann.
Ja, so muss man das erstmal interpretieren, dass du da offensichtlich eine Vorahnung hattest, ne? Das ist jetzt, es ist ja im weitesten Sinne keine Tragödie oder kein dramatisches Ereignis gewesen, worauf dein Traum nicht hingewiesen hat. Aber es war auf jeden Fall etwas, was dir nachhaltig nochmal gezeigt hat, hör da ruhig drauf. Oder zumindest speicher es irgendwo ab. Es kann sein, dass was du so träumst, wenn es dir besonders vorkommt, dass das vielleicht irgendwann eintritt.
Ja, das hatte ich tatsächlich jetzt vor, oh Gott, wann war das? 2019? Eine ähnliche Sache, das war etwas tragischer, aber jetzt auch nicht ganz so fatal. Da wollte ich mit meinem damaligen Partner in Urlaub fliegen. Und der Urlaub war schon geplant, gebucht, alles. Und dann träumte ich, dass wir in einem Krankenhaus sitzen, wo alles so halt wie in Amerika quasi so ein bisschen so diese komischen Grüntöne gehalten ist und er auf einer Trage liegt, ich daneben sitze, aber wir beide lachen. Und ja. Mein damaliger Partner auch immer noch, wir waren 9 Jahre zusammen, der hat immer so 2 Wochen außerhalb gearbeitet und war dann wieder zu Hause. Ich habe ihm halt aber damals extra nicht von dem Traum erzählt. Also er war auch nicht da zu dem Zeitpunkt. Und ich habe gedacht so, nee, erzählst du nicht, das self-fulfilling prophecy. Wenn du es jetzt erzählst, passiert es erst recht. Machst du nicht.
Ja.
Und habe den Traum halt auch wieder vergessen gehabt. Bis wir dann im Urlaub waren, bis wir dann einen kleinen Rollerunfall hatten und wir im besagten Urlaubsland im Krankenhaus landeten, was eben auch so grün wie eingerichtet wie in den USA war, ich die gleiche Situation, die sich quasi wieder abgespielt hat und ich wieder da saß, so ja, ich will ja nichts sagen, aber vor ein paar Monaten habe ich genau das geträumt.
Ja, und dein Freund hat das dann wahrscheinlich nur so abgenickt und hat gesagt, ja, gut, dass du es nicht gesagt hast, aber ich glaube es dir auf jeden Fall jetzt in dieser Situation.
Ja, also das Ding ist, er war da schon immer sehr offen. Also er hat mir das auch schon immer geglaubt, weil er halt gesagt hat, also seitdem diese Sache mit dem Hort war, hat er halt gesagt, so, ja, das gibt's ja auch nicht. Also es waren ja, halt auch immer richtig. Kleinigkeiten schon vorher, wo ich halt einfach ein Gefühl hatte für eine Situation, wie sie passieren wird, wo es irgendwie in meiner Lebensbiografie um kleinere Scheidewege ging, wo ich gesagt habe, das und das wird passieren. Sage ich dir jetzt schon, brauche ich nicht nachzugucken, wird passieren. So, da hat sich zum Beispiel in der 9. Klasse, waren wir dann zu wenig Schüler für die 10. Klasse für 3 Klassen und wurden in 2 Klassen dann aufgeteilt aus diesen 3 Klassen. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. Und es gab damals eine Lehrerin, die hat mich gehasst. Die hat mich gehasst, die hat mich gemobbt, die hat mich bis zum Abitur fertig gemacht. Und die sollte die Klassenlehrerin der einen Klasse werden und dann noch eine andere für die andere Klasse. Und ich habe gesagt, so, pass auf, ich brauche nicht auf diesen Plan gucken, der dann aushängt, wer in welcher Klasse ist. Ich werde bei dieser Frau sein. Ich habe das Gefühl, es wird so sein. Und es ist so passiert. Und als ich mich dann für die Uni beworben hatte, ich hatte mich, glaube ich, an 20, 30 Unis beworben, habe ich auch gesagt, ich habe in Oldenburg studiert, ich werde in Oldenburg genommen werden. Sage ich jetzt schon. Wird passieren. Und ist auch so gekommen.
Ja, diese Vorahnung. Was mir die ganze Zeit schon im Hinterkopf schwebt, gerade auf diese Traumvorahnungen, die da so sind. Das hast du bestimmt schon mal gehört und vielleicht auch schon mal in Erwägung gezogen. Die einfachste Sache, den Notizblock mit dem Stift neben dem Bett. Wenn du aufwachst und du hast das Gefühl, okay, das muss ich jetzt aufschreiben, was ich gerade geträumt habe, weil Träume sind dann auch manchmal innerhalb von wenigen Stunden oder von einem Vormittag sind die halt mehr oder weniger vergessen einfach, ne?
Ja.
Hast du dir das schon mal überlegt, das zu machen? Oder hast du es mal gemacht zum Beispiel?
Also meine Strategie ist jetzt mittlerweile, also ich träume relativ häufig. Ich kann in der Regel auch meine Träume lenken, außer diese Träume. Und Träume, die extrem emotional sind, wo ich, keine Ahnung, träume, mein Partner betrügt mich, die kann ich auch nicht lenken. Aber genau diese Déjà-vu-Träume quasi und diese emotionalen kann ich nicht lenken und an die erinnere ich mich immer sehr stark, wenn ich wach werde. Und in der Regel erzähle ich die dann gleich irgendeiner Person. Also, dass ich direkt eine Sprachnachricht per WhatsApp oder so an irgendjemanden mache, um das halt festzuhalten, um halt auch wieder jemanden als Beweis zu haben.
Ist ja im Prinzip die gleiche Herangehensweise. Es muss aber für den Fall, dass es irgendwann eintritt, dass du darauf zurückgreifen kannst, um an dir selber nicht zu zweifeln, dass du im Prinzip ein Mitwisser schaffst. Ja? Also sei es ein Dokument, was du einfach, wenn du es machen würdest, dass du es einfach aufschreibst und dann darauf zurückgreifen kannst. Oder, ne, geht ja wunderbar, zack, Sprachnachricht, so, ich habe das und das geträumt, weiß Bescheid und leg's wieder auf. Ne? Und dann für den Fall der Fälle kannst du darauf zurückgreifen, um dir selber halt nicht die Chance zu geben, daran zu zweifeln halt, ne? Weil das kann ja natürlich auch schnell passieren.
Genau, also man tut ja viel ab. Also ich arbeite in einer geschlossenen Psychiatrie in einem Bereich mit Menschen mit so wahnhaften Erkrankungen und da tut man auch viel schnell ab, weil man dann sagt, ja, so, nur die sind ja eh verrückt, so nach dem Motto. Aber die kriegen auch so viel mehr mit, als man manchmal denkt und sind tatsächlich fitter in manchen Momenten. Und auch da, und das ist auch bei uns im Kollegium eine stetige Diskussion, dass wir sagen, hey, was ist eigentlich, wenn die einfach nur mehr wahrnehmen als wir? So, woher wollen wir wissen?
Interessant.
So, woher wollen wir wissen, dass wir nicht eigentlich die Bekloppten sind und hier im Dienstzimmer sitzen und sie da draußen einfach viel mehr wahrnehmen? Wer sagt, dass da nicht gerade irgendwie keine Ahnung, ein Vogel durchs Fenster geflogen kommt und hier drin rumfliegt. Nur weil wir das gerade nicht wahrnehmen, muss das nicht so sein. Oder dass da oben auf dem Schrank gerade kein Mensch sitzt.
Das ist wirklich, also eine sehr, 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 sehr interessante Ansatz. Es ist ein super interessanter Ansatz. Wir hatten, da bin ich gerade in den Ort hier gezogen. Da war immer in der Stadt, der war nicht viel älter als wir gewesen, war so auch so Mitte 20, Anfang Mitte 20 war der gewesen. Der gehört irgendwie zum Stadtbild so dazu, den hat man immer mal wieder gesehen und dann auch wiederum nicht. Der war ziemlich runtergekommen wohl, aber nicht, weil der alkoholkrank war oder weil er sonstigen Drogen halt unterlegen war. Der hat die ganze Zeit mit sich selber gesprochen und hat die ganze Zeit mit den Händen so gestikuliert, als ob man quasi, stell dir vor, du hast irgendwie ein Touchscreen vor deinem Gesicht und du schiebst die ganze Zeit Sachen hoch und runter und drehst an was und sprichst die ganze Zeit. Dann ich habe den immer mehr so aus der mittleren bis Ferne halt beobachtet, wenn er dann mal durch die Stadt lief oder in irgendwelchen Orten dann war, wo er immer sonst so war. Und dann war da auch irgendwann verschwunden. Ich denke mal, er ist dann halt auch in Behandlung gebracht worden oder man hat dann halt auf ihn aufgepasst. Ich habe aber diesen Gedankengang, was du gerade so schon angeskizziert hattest, den habe ich schon öfters gehabt. So, was sieht er eigentlich? Was ist wahr? Was ist real eigentlich, ne? Für ihn ist das wahrscheinlich real. Er macht das ja nicht. Du sahst das auch richtig an seiner Körperhaltung und auch an seiner tatsächlich Muskulatur und so weiter. Du sahst es einfach, dass er das wahrscheinlich viele, viele Jahre lang macht, was er da tut, ne? Und das ist ja halt etwas, wo man dann sagen könnte, ja, ich möchte dem nicht den Stempel aufdrücken, du bist irre, sondern vielleicht einfach auch mal, vielleicht ist irgendwas für dich sichtbar, worüber wir gerade hier so im paranormalen Bereich oder in diesen Grenzwissenschaften zum Beispiel immer so ein bisschen drüber philosophieren. Vielleicht ist für dich nicht nur eine Antenne offener oder du kannst nicht nur schemenhaft hier und da mal was erkennen, sondern vielleicht bist du noch weiter in die Richtung und du bist nun mal, du arbeitest halt mit diesen Menschen sehr, sehr nah zusammen. Vielleicht ist da ja, im weitesten Sinne etwas mehr dahinter, ne? was wir uns einfach nicht erklären können, weil wir in unserem normalen Zustand, ja, wir stehen auf, wir gehen arbeiten, wir machen unsere sozialen Dienste und dann gehen wir irgendwann wieder in unsere Routinen halt zurück. Ne? Wer sagt denn, dass das normal ist, was wir machen, wie du schon sagst. Ne? Also da kann man, glaube ich, viele Stunden mal so ein bisschen drüber philosophieren, was da wohl so hinter sein könnte, wenn man quasi durch diese Menschen mal hindurchblicken könnte, also aus ihren Augen quasi. Ne?
Definitiv, und es ist ja auch einfach so, dass wir gerade in Sachen Schizophrenie und Wahnforschung total in den Kinderschuhen stecken. Bei ganz vielen psychischen Erkrankungen stecken wir in den Kinderschuhen, in der Forschung, auch in der medikamentösen Behandlung. Das ist eigentlich gerade, was wir auch teilweise ausgeben als Medikation, das ist einfach nur experimentell, auch wenn sie natürlich zugelassen sind. Ne? Aber wir wissen ganz wenig darüber. Ich habe aufgrund meiner Ausbildung, die ich noch mache, an einem Kongress teilgenommen, einem Therapeutenkongress, wo auch ein führender Forscher gesprochen hat in dem Bereich, der meinte, ja, wir wissen eigentlich gar nichts. Um ehrlich zu sein, wissen wir richtig wissenschaftlich manifestiert über so Wahn- und Schizophrenieerkrankungen, was neuronal und so vorgeht, so gut wie gar nichts. Mhm. So, das ist halt wirklich, wir nehmen das halt jetzt so an, wie es ist und behandeln die Leute jetzt erstmal so, um denen zu helfen, weil natürlich gibt es sehr viele lustige Momente bei mir am Arbeitsplatz, also wo wir mit den Patienten auch viel lachen, ne, aber es gibt halt auch welche, die sehr stark unter dem leiden, was sie wahrnehmen. Und ja, dann auch natürlich Körpermissempfindungen in Anführungszeichen haben und so und da extrem drunter leiden. Und das ist auch manchmal schwer mit anzusehen, weil man denen ja eigentlich helfen möchte, aber es in dem Moment halt auch nicht kann. Aber genau da ist halt eben diese Frage, nehmen sie vielleicht einfach nur mehr wahr und wir sind, keine Ahnung, abgestumpft. Das weiß man halt auch nicht, ne? Wir gehen von unserer Normalität aus, so was die Masse halt sieht, das ist so. Aber in anderen Völkern zum Beispiel werden ja psychische Erkrankungen ganz anders behandelt. Also
wie denn?
Also zum Beispiel im afrikanischen Bereich ist es so, dass Leute, die bei uns wahrscheinlich als mit Schizophrenie oder Wahnerkrankungen abgestempelt werden würden, das sind da Schamanen und Heiler in ihren Stämmen, weil sie halt offen dafür sind und weil sie Sachen wahrnehmen, die krasser, also
und sie können sich, genau, und sie können sich dort halt entfalten, ne? Kann man vielleicht so sagen, mit dem freien Lauf lassen.
Richtig, und was ich auch extrem interessant finde bei uns in dem Bereich, dass es nicht selten ist, dass wir ehemalige Professoren, Doktoranden, hochgebildete Menschen haben, die halt irgendwann an ihrer Intelligenz auch zerbrochen sind. Mhm. Und dann in diesem Bereich des wahnhaften Schizophrenen eingeordnet wurden, dass man vielleicht auch sagt, vielleicht hat man irgendwann so eine Erkenntnis, dass man irgendwas versteht, was zwischen Himmel und Erde ist, dass man es einfach nicht mehr verarbeiten kann.
Dass einfach unseren gesellschaftlichen Verstand aus den Fugen geraten lässt. Kann man vielleicht so in Klammern setzen nochmal dahinter. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und das ist ein Gedankenansatz, ein Gedankenanstoß, den ich auch schon so im Hinterkopf mal hatte. Und jetzt, wo du es gerade angesprochen hast und du bist ja nun mal halt wirklich vom Fach und vor allen Dingen auch im täglichen Arbeitsbereich konfrontiert genau mit diesen Fragestellungen einfach, ne? Und hierzulande, hier in Deutschland oder in Westeuropa oder in den westlichen Ländereien, bleibt, glaube ich, auch nicht allzu viel anderes übrig, als diese Menschen mit diesen, in Anführungsstrichen, Erkrankungen halt aus der Gesellschaft herauszunehmen, um ihnen auch wieder in Gänsefüßchen gesetzt zu helfen. Ne? Und was macht man? Ja, der Doktor oder die Referendare, die das so schon formuliert haben, sagen auch, wir stecken an den Kinderschuhen und was wird gemacht? Ja, man dämpft das Ganze halt. Man dämpft es runter. Dafür gibt es dann auch wiederum Medikamente und ähnliche Präparate, um das Ganze dann halt, ja, in Watte zu packen, um das abzudämpfen, um das abzustumpfen, das Ganze. Interessant ist natürlich tatsächlich in anderen Kulturkreisen, da kann das unter Umständen halt sich entfalten. Ne? Inwiefern das gut ist oder schlecht ist, das weiß man, weiß nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber es ist auf jeden Fall höchst interessant. Doch, ein sehr, sehr interessanter Gedankengang, was dahinter steckt.
Ja, ich finde es halt gesellschaftlich schade, weil natürlich, also seitdem ich da arbeite, ist es für mich auch, wenn ich wohne in einer Großstadt, wenn ich da irgendjemanden sehe, ne, der von anderen Menschen angestarrt wird, weil so, ne, der sieht verrückt aus, ist das für mich so, okay, könnte von uns sein, hat mal wieder jemand Aufgang bekommen. Also ja. Man ist auch dann einfach entspannter, was das angeht, weil man halt weiß, es geht in der Regel, natürlich, die können auch gefährlich werden und es gibt auch, also wir haben, ich würde halt auch noch nicht mal sagen, dass ich allen Erkrankten bei uns das unterstelle, dass es wirklich jetzt nur ein erweiterter Blick ist. Also bei manchen sehe ich da auch wirklich eine Erkrankung und das sind solche Warninhalte und ganz oft auch so religiöse Warninhalte, wo ich sage, ja, okay, gut, das ist wirklich
absolut,
so.
Absolut, ja.
Bilderbuch klassisch verrückt, in Anführungszeichen. Ja. Aber es gibt halt auch welche, wo ich sage, okay, da sehe ich jetzt eher eine erweiterte Wahrnehmung. Und da muss ich auch sagen, da sind ein Großteil im Kollegium, haben wir uns da auch über sowas schon unterhalten, auch weil wir teilweise aus verschiedenen Kulturkreisen kommen. Und wir sind uns da alle einig, dass wir halt sagen, auch Leute, die schon 20 Jahre bei uns arbeiten, ja natürlich, woher wollen wir das denn wissen? Woher wollen wir wissen, dass sie jetzt wirklich verrückt sind? Vielleicht sehen sie halt einfach nur mehr, nehmen sie mehr wahr.
Jetzt sind wir etwas von deiner Person mehr oder weniger abgerückt. Aber ich finde es wirklich, gerade in Bezug auf deine Arbeit halt interessant, da mal so einen kleinen gedanklichen Einblick schon mal bekommen zu haben zu diesen Menschen, die es dort draußen. Und wir sehen sie in der Regel nicht, weil sie im weitesten Sinn, weil ihnen ja geholfen wird natürlich, ne? Aber ja, klar, man muss es abwägen. Dieser erweiterte Blick, die Wortwahl fand ich super, wie du es gerade gesagt hast, ne? Mal so, weil meinst, weil, dass du bei einigen oder dass ihr bei einigen dann dieses so sagt, ja, das könnte in die Richtung halt gehen. Klar, ob von ihnen Gefahr ausgeht oder ob es für sie nicht selber auch eine Gefahr sein könnte, so im Prinzip frei, ohne Aufsicht, ohne Hilfe ihr Leben bestreiten zu können, das steht wieder auf anderem Blatt Papier. Ne?
Ja, definitiv. Was ich noch ganz kurz ergänzen wollte, wo ich tatsächlich den Unterschied sehe oder was mir jetzt im Nachhinein auffällt, dass wir haben ganz viele Patienten, die durch Drogen oder Alkohol in diesen Zustand verfallen sind. Das sind tatsächlich die ich unter klassisch verrückt kategorisieren würde. Aber wir haben halt auch welche, die einfach durch einschlagende Lebensereignisse oder echt eine harte Lebensbiografie diese Wahn- und Wahninhalte mittlerweile wahrnehmen. Und das sind die, wo ich tatsächlich auch eher sagen würde, die haben einen erweiterten Blick. Also da würde ich tatsächlich die Grenze ziehen.
Ja, man muss es wahrscheinlich von Mensch zu Mensch individuell, ja, betrachten. Und wer kann das schon? Wer kann das wirklich von diesen Schlag Menschen individuell betrachten? Denn bis auf Angehörige oder, ne, so wie jetzt in deinem Fall halt, wer aus der Gesellschaft kann das wirklich einschätzen halt, ne? Weil wir müssen irgendwie unserem Alltag halt nachgehen und leider fehlt die Zeit, der Platz und die Muse dazu, sich ja dementsprechend die Gedanken darüber zu machen. Ne? Aber wie gesagt, es steht leider auf einem anderen Blatt Papier. Ich finde es trotz alledem höchst, höchst interessant, einfach mal diesen Gedanken mal angestoßen zu haben.
Ja.
Wollen wir noch mal auf dich zurückkommen?
Ja, gerne. ja. Also man könnte mich natürlich jetzt auch in die Schublade, ich bin selber ein bisschen Ballerballer, schicken. Ich hatte halt noch ein Erlebnis, was mich so ein bisschen sehr mit meiner Familie verbindet, wo ich dann im Nachhinein Parallelen festgestellt habe mit meinem Vater, überraschenderweise. Und zwar ist mein Opa vor 3 Jahren mittlerweile gestorben, glaube ich. Ja, 3 sind es mittlerweile, wir haben 22. Und wir haben, also meine Eltern wohnen mit in dem Haus meiner Großeltern. Ich bin da mit aufgewachsen und habe da, bis ich 19 war, gelebt. Und wir hatten halt in diesem Haus den Router bei meinen Großeltern stehen. Und ganz oft war die Problematik bei diesem Router, dass er quasi, also man konnte, war mit dem Laptop oder mit dem Handy mit dem Router verbunden, aber der Router nicht mit dem Internet. Funktionierte also nicht. Ich musste ihn neu starten, dann ging er wieder. Und das Problem hatte ich dann, als, damals wohnte ich dann schon in Oldenburg, als mein Opa verstarb. Das Problem hatte ich dort mit meinem Router nie. Niemals. Und ja, dann ist mein Opa ja verstorben und meine Mutter hat mich telefonisch darüber informiert. Dann bin ich runterspazieren gegangen, habe ein paar Kerzen für ihn aufgestellt und habe, bevor ich ins Bett gegangen bin, so laut gesagt, so, Opi, wenn du mich heute Nacht besuchen kommen möchtest, mach das gerne, aber komm bitte nicht ins Schlafzimmer, sonst sterbe ich einfach direkt vor Schiss. Das kannst du mir nicht antun, mach das bitte nicht. Du kannst dich gerne irgendwie anders zeigen, dass du mich besucht hast.
Ja.
Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und schaue auf mein Handy, wollte, glaube ich, bei YouTube die Tagesschau anmachen oder irgendwas. Und merkte, okay, es funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Ich bin doch mit dem WLAN verbunden. Und gehe zum Router und sehe, ha, das gleiche Problem wie zu Hause.
So, schönes Signal von deinem Opi.
Ja, ich fand's richtig süß und habe auch dann geweint, weil ich dachte, ja, das, also sorry, das ist ja eine so geringe Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt gerade in dieser Nacht passiert, wo er gestorben ist. Ne? Ich hatte das auch gar nicht im Gedanken irgendwie, dass er sowas machen könnte. Das ist ja so eine Kleinigkeit, die man von zu Hause irgendwie mitnimmt. Ne?
Genau. Und das ist genau der Punkt. Es geht jetzt nicht darum, also klar, technisches Gerät, kann alles Mögliche passieren, gerade Technik halt. Ne? Ich glaube, Router sind so, dass das ist für uns alle so das Gerät, was halt manchmal echt rumzickt. Aber bei dir lief das Ding. Seit dem Einzug da in deiner Studentenwohnung in Oldenburg hat das funktioniert, ja?
Richtig. Es gab nie Probleme. Nie.
So. Und genau dieses Problem ist nichts Wildes, aber dieses Problem, das kennst du halt aus den Örtlichkeiten, aus den Räumlichkeiten von zu Hause. Und in dieser Nacht, du bist ja halt, du hast es ja nicht einfach so aus dem Lamin gesagt, du hast dir ja auch Gedanken gemacht, du bist ja auch draußen gewesen, hast Kerzen angemacht, bist in Gedanken nah dran gewesen natürlich und sprichst dann auch mit ihm und ja. Also es ist für mich plausibel, absolut plausibel, dass das einfach ein kleines Zeichen ist, worauf du aufmerksam wirst.
Ja, ich habe dann tatsächlich auch danach mit meiner Mutter telefoniert und habe ihr das erzählt und sie war so, was, ehrlich? Und war halt so ein bisschen ungläubig und meinte dann, ja, ruf mal Oma an und erzähl dir das. Und dann habe ich meine Oma angerufen und ihr das erzählt. Und dann erhielt ich am nächsten Tag, glaube ich, von meiner Mutter wieder einen Anruf, wo sie dann sagte, so, hier, pass auf, Papa hat mir was erzählt, du musst mal mit Papa reden. Und ich so, okay, was ist denn los? Alles in Ordnung zu Hause? Ja, ich gebe dir mal Papa. Und das finde ich total heftig, weil mein Papa ist jetzt auch schon über 60 und war an dem Zeitpunkt auch schon über 60 und hat mir dann erzählt, du Marie, ich glaube dir das, denn mir ist selber sowas schon mal passiert. Und ich sag so, was ist dir passiert, Papa? Und er so, naja, ich hatte das auch schon, dass sich Verwandte, die gestorben sind, enge Verwandte von mir verabschiedet haben oder dass ich wusste, wenn jemand stirbt, das hatte ich schon immer. Ich habe es mir aber bis jetzt noch nie getraut, jemandem zu erzählen. Ich hatte das in meinen Jugendjahren so bis zu meinen 30ern. So, dann habe ich es komplett verdrängt und ich habe da jetzt 30 Jahre nicht drüber gesprochen. Aber weil mir Mama das erzählt hat, wollte ich dir das jetzt sagen.
Wahnsinn. Da offenbart sich dein Papa anhand dieser einen Situation, dass ihm auf seinem Lebensweg derlei Dinge nicht fremd sind. Er es abgelegt hat oder zumindest die Familie ist da und man hat andere Sorgen, Ängste und Nöte und Herausforderungen natürlich. Aber zu dieser Zeit hielt er es für richtig, dir das zu sagen.
Ja, und ich war total baff und auch begeistert davon, weil ich mich halt aufgrund der anderen Dinge, die ja schon vorher passiert waren, immer gefragt habe, so von welcher Familienseite kommt es denn jetzt?
Ja, genau.
So, ne, irgendwo muss es ja herkommen und familiär mit meine Mutter hat gemeint, ja, sie hat sowas noch nie erlebt, weil ich habe eigentlich ein engeres Band zu meiner Mutter als zu meinem Vater. Hm. Und dachte so, ja, also es kann ja nicht sein, dass ich hier die Einzige bin, die sowas hat. Und es hat mich auch total erleichtert, als mein Papa mir das erzählt hat. Also, dass er da auch so feinfühlig irgendwie ist, auch in dem Zusammenhang, der war früher viel auf Montage, hat viele Baustellen in Deutschland besucht in seinem Job und hat mir dann erzählt, dass er halt ganz oft in Städten war und wusste, wo er langfahren musste, um zur Baustelle zu kommen, ohne mit damals noch die Karte zu zücken oder das Navi zu benutzen. Er kannte sich in der Stadt auf einmal aus und wusste, wo er hinfahren muss. Und das hat er mir quasi in diesem Zusammenhang des Gesprächs noch erzählt. Und ich saß da so, Fatih, danke, dass du mir das erzählst, denn ich habe schon in London gedacht, ich bin bekloppt, ich werde irre. Weil wir waren da damals mit der Schule. Wie alt war ich da? Vielleicht 14 oder so. Und ja, wir sind irgendwo außerhalb von London waren wir in so Gastfamilien untergebracht, sind dann in die Innenstadt quasi gefahren und dann losgezogen zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten, beziehungsweise durften auch selber durch die Stadt fahren und schauen, wo wir hinwollen. Und dann wollte meine Gruppe und ich, wir wollten dann, ich glaube, zum Tower ablanden, auf der London Bridge und so, ne, uns den ganzen Kram anschauen. Und dann sind wir an der Themse lang gelaufen oder noch nicht, nee, wir sind nicht an der Themse lang gelaufen, wir sind irgendwo in der Stadt gewesen. Und dann habe ich gesagt, so, wir müssen jetzt da lang, da lang, da lang, darum, darum, darum und dann sind wir an der Tower Bridge. Und alle gucken mich
woher
an.
Woher weißt du das?
Woher weißt du das, verdammte Axt? Und ich so, keine Ahnung, wir müssen da auf jeden Fall lang. Und am Ende sind wir auch dort angekommen und nicht durch 10.000 Umwege, sondern der Weg war relativ straight. Sag mal, warst du schon mal in London? Ich so, nein, keine Ahnung. Ich wusste, dass wir hier lang müssen.
Also wir wissen jetzt ungefähr, woher du es haben könntest. Väterlicherseits scheint da sich was vererbt zu haben. Und du hast auf jeden Fall jetzt mit deinem Papa da jetzt halt einen guten Gesprächspartner gefunden, was derlei Erfahrungen halt angeht. Oder einfach so, oh, hier, wie war das bei dir? Oder hast du das auch schon mal gehabt? Da seid ihr, glaube ich, ihr sprecht ja jetzt auch hoffentlich drüber, oder? Wenn
ja,
es in die Richtung irgendwelche Auffälligkeiten gibt oder du noch im Nachgang so sagst, oh, irgendwas war da mal gewesen, kannst du das nachvollziehen oder sowas? Ich hoffe, dass ihr da auch jetzt weiter drüber sprecht, über diese Themen, oder?
Nicht so ganz so häufig, aber wir haben seitdem ein engeres Band zueinander geknüpft tatsächlich. Also das normalerweise, wenn ich zu Hause anrufe, rufe ich eher meine Mutter an, so weil wir halt das engere Band haben, aber so ist es auch, dass ich meinen Vater anrufe oder er von sich aus mich anruft, was vorher so gut wie nie vorkam. Also einfach, weil wir dieses Band nicht hatten, so, ne? Und seitdem sind wir da tatsächlich auch enger verwoben irgendwie. Und auch, dass das mit Großbritannien und mit England ist, da habe ich halt auch schon immer dass ich mich in London auskannte oder auskenne offensichtlich.
Ja.
Mittlerweile habe ich tatsächlich so einen mittleren Beweis dafür, ist die Frage, inwiefern man den ganzen Sachen immer vertrauen kann. Ich habe mich halt auch immer gefragt, schon als ich klein war, ich habe London geliebt, also ich habe Mr. Bean geliebt, ich habe alles Britische geliebt, seit Kindheitstagen an. Großbritannien, ich wollte schon immer dorthin ziehen, ich wollte damals, als ich fertig war mit der Schule, eigentlich da studieren. Es war schon immer für mich so my place to be. Und insbesondere London und insbesondere das viktorianische London finde ich bis heute unfassbar schön.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann den DNA-Test gemacht. Da ist halt die Frage, inwiefern die jetzt nun verlässlich sind oder nicht. Und da kam tatsächlich dann raus, dass ich zum Großteil tatsächlich Britin bin, genetisch. Also dass ich tatsächlich über 50% Englisch, Walisisch, Schottisch, Irisch, alles so ein bisschen im Mix, aber hauptsächlich Englisch bin. Und der Rest sich so ein bisschen noch so aus Südosteuropa und Skandinavien zusammen.
Genau, wie die Generationen dann halt so verlaufen, ne? Genau.
Genau. Und das fand ich total spannend, weil ich dachte so, geil, jetzt habe ich mal eine Erklärung, warum ich da so fucking affin für bin.
Ja. Und der nächste Schritt wäre ja, wenn du dir das zutraust und wenn sich da vielleicht mal die Gelegenheit zu ergibt, diese Ahnenrückführung, ne?
Das würde ich tatsächlich super gern mal machen, weil ich das super spannend finde und dann auch nämlich mein Vater meinte so, ja, wir haben ja auch Adel mit in der Familie von väterlicherseits. Könnte er sich jetzt halt auch das Britische her erklären. Und tatsächlich auch, als ich im Auslandssemester war, haben super viele gesagt, sag mal, bist du Britin? Also, und ich finde, dass ich überhaupt nicht British English spreche, wenn ich Englisch spreche. Haben mich super viele Leute gefragt, so, ja, kommst du aus Großbritannien? Nee, ich bin eine deutsche Kartoffel, aber danke.
Ja, gut. In diesem Zyklus bist du halt eine deutsche Kartoffel, auf jeden Fall. Aber.
Ja.
Wer weiß, was deine Seele in den vergangenen Zyklen so durchgemacht hat oder wo du so gesteckt hast. Deswegen, Stichwort Ahnenrückführung, finde ich auch richtig, richtig spannend. Ich hoffe, dass sich eines Tages irgendjemand mal hier meldet und sagt, hallo, sechster Sinn, willst du mal eine Ahnenrückführung machen? Aber da hat sich bis dato noch keiner gemeldet oder keine gemeldet. Aber auch da wieder Vorsicht, ne? Ist auch wahrscheinlich viel Scharlatanerie, wo man aufpassen muss, bevor man da halt den oder diejenige findet, wo man sich dann auch hingibt und auch Vertrauen auf einer Vertrauensbasis das Ganze auch durchführt. Weil egal, was dort hinten bei rauskommt, du musst ja dann selber deine Schlüsse daraus ziehen und es wäre schon wünschenswert, wenn das, was du denn daraus mitnimmst aus so einer Ahnenrückführung, nichts ist, was dir suggeriert oder implementiert wurde in dem Sinne, ne?
Eben, ja, es ist ja auch eine Art Hypnosetechnik, ne? Da muss man eh immer ein bisschen vorsichtig sein. Das wurde ja auch in der Vergangenheit schon missbräuchlich benutzt, auch von Psychotherapeutinnen. Und da muss man immer, also da hast du schon recht, da muss man wirklich vorsichtig sein. Aber wenn du mal wirklich jemand Kompetenten durch den Podcast irgendwie an die Hand bekommst, ich nehme gerne die Kontaktdaten dann auch einmal.
So, also meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer und Zuschauer da draußen, Sophie hätte Interesse, zwinker, zwinker, ich auch. Wir werden mal sehen, wo dieser kleine Wink mit dem Zaunfall noch hinführen wird. Aber alles zu seiner Zeit, das muss ja auch nicht immer übers Knie gebrochen sein, das Ganze. Wahnsinnig interessant. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Ja. Knappe Stunde haben wir gleich. Um Gottes Willen nicht dämpfen oder nicht abwürgen. Abwürgen klingt gar nicht gut. aber so langsam, aber sicher kommen wir, glaube ich, zum Ende. Oder?
Ja, finde ich vollkommen in Ordnung. Meine Stimme ist jetzt auch schon so ein bisschen abgenutzt, da ich ja heute schon den ganzen Tag geredet habe und morgen wieder früh raus muss.
Klingt so ein bisschen wie so eine britische Reibeisenstimme.
Mach mir gleich noch ein Sandwich mit Tee.
Ja. Hm. The Queen oder the sechste Sinn ist not amused. Du darfst machen und tun und lassen, was du möchtest. Vor allen Dingen danke ich dir erstmal recht herzlich, dass du dich bei mir gemeldet hast und dass wir ja ein paar Aspekte so aus deiner Historie mal so ein bisschen zusammen besprochen haben. Das, was du in deiner täglichen Arbeit tust, da habe ich allerhöchsten Respekt vor und das ist bestimmt kein einfacher Job, den du dort machst, und das ist auch bestimmt kein Job, der für jedermann etwas wäre. Daher auch nochmal großes, respektvolles Lob an das, was du dort tust, und natürlich auch an deine ganze Kolleginnen und an deine ganzen Kollegen natürlich auch. Das ist wirklich eine wahnsinnig wichtige Sache, die du dort leistest oder die ihr dort so leistet. Ja, und natürlich danke, dass du mir dann oder uns das alles so erläutert hast, was bei dir so los war. Sophie, vielen lieben Dank.
Danke für die Lorbeeren und danke, dass ich das teilen durfte über dich.
Ja, und wenn sich im Nachgang in jeglichen Kommentarbereichen, die es so zu diesem Podcast gibt, jemand meldet, vielleicht noch etwas zu deiner zu deinem Wunsch noch hinzutun möchte, dann stelle ich natürlich da gerne den Kontakt her, in Absprache mit dir selbstverständlich oder generell, ne, wenn sich dort Menschen mit dir austauschen möchten, spreche ich das mit dir vorher ab und dort können wir natürlich dann Kontakte herstellen. Ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn ihr das ganze Gespräch nochmal, ja, je nachdem, was ihr noch zu sagen habt, vielleicht ein bisschen kommentiert. Dort können wir noch ein bisschen weitersprechen, natürlich im Kommentarbereich. Wenn ich noch einmal Kommentar sage, dann muss ich irgendwas in die Klingelbox hier reinschmeißen. So, dementsprechend, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, dass du da warst. Und den Zugeschalteten da draußen an den Empfangsgeräten wünsche ich noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Passt schön auf euch auf. Und bleibt gesund. Bis dahin.
Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör doch auch mal in die anderen rein und lass gerne ein Abo da. Alle weiteren Infos, Kontaktdaten und Links findest du unter dieser Folge in der Episodenbeschreibung. Der sechste Sinn ist eine Gary Woods Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung von Gemeinsam Gänsehaut hören.